Der Ukrainer Nikolai Kutsenko hält den Rekord im Fußball-Jonglieren. Ihm gelang es 1995 Mal, den Ball ohne Pause 24 Stunden und 30 Minuten in der Luft zu halten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo nicht einmal den Ball hochhalten, Mike Werner.
Moin, ich lege Einspruch ein. Wie viel? 1995 Mal? In 24 ja. Stunden? Das kann nicht sein.
Das ist wenig.
Weil ich habe, mein Rekord liegt bei 730 oder sowas. Und da habe ich 10, 15 Minuten für gebraucht. Da passt irgendwas nicht zeitlich.
Und also, weiß auch nicht. Aber, ja, kann ich nicht so sagen. Also ich war immer der Junge, der nicht gezählt hat. Ich weiß nicht, ich kann den Ball auch nicht so lange hochhalten.
Bei dir hat es sich halt einfach nicht gelohnt.
Ich konnte als Kind eh nicht über 15, das musste ich aber auch gar nicht.
Ich würde sagen, da fehlt eine Null bei dem Rekord. Also 19.000 oder so, vielleicht eher.
Das ist mehr, ne? 24 Stunden, also das hört sich nicht... Wie langsam tängelt der denn? Haut er die Bälle immer wie Maradona, immer so beim Warmmachen, einfach kurz mal in die Luft? Kennst du das Video?
Ja, klar. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Kennst du das, wo dieser eine, das ist so ein Dortmund-U-Spieler, sich den Ball immer selber flugballmäßig rüberspielt und dann Volley wieder zurück und der Ball berührt den Boden nie? Kennst du das?
Alleine?
Alleine, ja.
Wie spielt er denn die Flugbälle alleine?
Also er jongliert halt, spielt ja. Dann einen hohen Ball, Volley, auf die andere Seite, läuft rüber, nimmt ihn an, also der Ball berührt währenddessen den Boden nie, spielt ihn wieder rüber, läuft wieder rüber, nimmt ihn an.
Ich kenne das nur, aber das ist auf jeden Fall gefaked von irgendeiner Adidas-Werbung, war das, glaube ich.
Kann auch sein, dass es ein Fake ist. Das war so im Hintergrund von irgendeinem Interview. Das ist ein bisschen älter, das Video.
Dann war das, glaube ich, gefaked.
Weiß ich nicht. Dann haben sie mich damit bekommen.
Früher dachte auch jeder, jetzt habe ich eine tiefe Erinnerung, hoffentlich aus der raus, früher dachte jeder, dass Messi in diesem Fußballhaus wohnt.
Ja, natürlich. Immer bei der Bravo Sport wurde es dann...
Das war immer gut. Oh, oder früher, Alter, jetzt geht's los. Immer diese, wie ist denn, diese Kicker-Tabelle da, wo man immer...
Stecktabelle, das Stecktabelle, ist cool. Ja. Ich werde mir auch wieder nächstes Jahr einen Kicker holen, glaube ich. Und dann wieder die Stecktabelle aufhängen. Die kommt dann an den Kühlschrank oder so.
Das war immer geil. Und ich war aber nie jemand, der es durchgezogen hat. Also ich hatte dann am 27. Spieltag hatte ich Braunschweig immer noch auf 1.
Ja, genau. Man. Am Ende sah es dann so aus, dass man in der ersten Liga uns auf 1 hatte. Und ja. Und dann versucht hat, weil die dritte Liga ist, hat ja kleinere Stecker, hat man versucht, da Bayern und in unserem Fall dann Hannover halt unten in die dritte Liga reinzukriegen, hat aber nicht so gut geklappt.
Nee, das stimmt. Aber schön, dass wir alle die gleiche Kindheit hatten.
Ja.
Also, das ist ja wirklich, nee, schön. Ja, wir treffen uns, muss man sagen, zur späten Stunde. Wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen uns 20 Uhr auf, dann haben wir uns verquatscht und jetzt ist es 9:30. Wir haben aber ein Thema, weil wir sind ja ein Zweitliga-Podcast und deswegen muss man über die zweite Liga reden. Wie fandst du es?
Gut. Nicht so gut. Ich bin sehr, ich bin sehr, sehr am Boden zerstört, muss ich sagen. Bevor wir reingehen, kurz nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn euch der Podcast hier gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, folgt dem Ganzen gerne auf Spotify. Ihr könnt auch gerne bewerten über die Maske 3 Punkte und dann auf Show bewerten. Ist schnell gemacht. Würden wir uns drüber freuen und auch wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, könnt ihr es gerne tun über die Kommentarfunktion Instagram 100% Podcast und genau, Tipprunde ist auch noch auf, so langsam müsstet ihr dann aber reinkommen, weil sonst wird es schwer, Leute einzuholen, weil ich fange jetzt ja auch an zu punkten und haben wir noch was?
Nee, ne? Du bist ein gemächlicher Punkter, aber wenn wir gerade schon beim Tippspiel sind, 17 Punkte Höchstleistung diese Woche, das ist stark, also 17 Punkte muss man erstmal reißen. Marvin Hunco, tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, dir geht dieses Lob und ich habe auch ganz gut abgerissen, du warst wieder ein bisschen schwächer.
Man muss aber auch Punkte sagen, oder so.
Ich hatte 14.
Ja, sorry, so hoch hast du noch nie getippt.
Das stimmt. Man muss auch sagen, es hört sich alles ganz gut an. Ich glaube, du bist auf Platz 40 oder so oder 38 und ich bin auf Platz 10, aber es sind nur 5 Punkte Unterschied. Also, da sieht auch vieles besser aus, als es wirklich ist. Passt das zu irgendeinem Spiel?
Da sieht noch vieles besser aus, als es wirklich ist. HSV? Vielleicht?
Welcher von
beiden? Sag du es mir.
Ja, aber können wir gerne reingehen. Gab ja das Nord-Derby, obwohl ich die Bezeichnung Derby immer schwierig finde, wenn die beiden Vereine sich eigentlich ganz gut abkönnen.
Das ist irgendwie alles außer ein Derby.
Ja, also Nord-Duell wurde es dann, glaube ich, dann später bei der Sportschau genannt, finde ich auch passender. Also Hannover begrüßt Hamburg im ausverkauften Niedersachsenstadion. Erste Veränderung auf Hannover-Seite, Tresoldi nur auf der Bank, dafür Gangkam und Nielsen vorne im Sturm. Es hat ja so ein bisschen rumort bei Hannover, weil man ja auch mit den letzten Leistungen nicht ganz zufrieden war. Ich denke mal, das war so einer der Kernpunkte, obwohl ich mich auch frage, Tresoldi ist eigentlich dein Schützling, den du unbedingt spielen lassen willst, warum du ihn diesmal draußen lässt. Muss man auch sagen, hat sich ja, genau.
Ja, ich muss sagen, Hannover hat ja jetzt zwei schwierige Spiele gehabt, wo sie sehr schwer getan haben in Münster und dann auch das peinliche Pokal aus dem Bielefeld. Dazu haben sie halt 6-mal gewechselt. Auf Hamburger Seite fehlt Jatta weiterhin verletzt. Deshalb ist man auch auf die Viererkette umgeschwenkt, hat dann Hefti auf Rechtsverteidiger gestellt, ganz einfach, um das zu kompensieren. Ansonsten HSV, es gibt noch ein Gerücht über Königsdörfer, dass Union wohl dran sein soll. Habe ich jetzt nichts Genaueres zugelesen, aber HSV möchte ihn auf jeden Fall behalten. Natürlich muss man dann auch sagen, wenn Union das Portemonnaie aufmachen sollte und es finanziell lukrativ genug ist, wird man auch überlegen.
Ja, stimme ich zu, vor allem weil Königsdörfer noch nicht nachweislich ein vielversprechend für den HSV gewesen ist. Also hatte jetzt unter Steffen Baumgart ein bisschen besseren Stint, ist gut in diese Saison reingestartet, aber letzte Saison und ich glaube davor die Saison war auch schon da, die waren alle ein bisschen holprig. Kann man auch eigentlich zum Spiel sagen, weil es passiert in der ersten Halbzeit recht wenig, wenn hat Hannover dann die Chancen, die dann aber auch nicht so zwingend werden, dass daraus Tore passieren. Obwohl Hannover kurzzeitig 1-0 in Führung geht, ein langer Ball, den Rochelt mit der Hand runternimmt und dann dadurch natürlich dann auch zurückgepfiffen wird. Dafür beginnt die zweite Halbzeit aber.
Ich muss sagen, die Szene ist trotzdem interessant, weil sie mit einer Szene, die später noch passiert, auch eigentlich ein schlechtes Bild abgibt, weil Hatzi Kadunic da doch sehr orientierungslos ist bei dem langen Ball. Sieht da nicht gut aus, wie er es verteidigt. Und zweite Halbzeit gibt es dann auch wieder einen langen Ball, wo Hatzi Kadunic wieder schlecht aussieht. Hat sich da so ein bisschen bei Jasula inspiriert. Latscht da so ein bisschen am Ball vorbei, das ist nicht sehr konsequent. Dadurch muss Schonlau dann in den Zweikampf gehen, gegen Gangkamp, glaube ich, ne?
Und sich auch nicht gut anstellt.
Genau, das war sehr stümperhaft. Dafür gibt es natürlich dann den Elfmeter und den verwandelt Jessigen Gangkamp sicher.
Stimmt. War ein Tor, wo Jessigen Gangkamp wirklich viel gearbeitet hat. Also das war nicht eins, was jetzt irgendwie ihm vor die Füße gefallen ist, sondern hatte er in den Spielen davor auch schon ganz gute Chancen und jetzt hat er sich mal belohnt. Zu Schonlau, allgemein die Innenverteidigung von Hannover, von Hamburg, ist mir so ein bisschen negativ auch aufgefallen. Also vor allem Schonlau als Kapitän, der eigentlich vorangehen muss, fliegt ja später auch noch, kann aber ehrlich gesagt auch schon früher fliegen, weil er hat Glück, dass er beim Elfmeter nicht noch die zweite gelbe Karte kriegt. Wo er die erste gelbe Karte kriegt, ist einfach vermeidbar. Also ich weiß nicht, ob er da in die Mannschaftskasse zahlen muss. Ich würde ihn zahlen lassen, weil er schubst einen Gangkamp einfach um, ohne irgendwie, dass der Ball in der Nähe ist, ohne dass da irgendwie gerade Gefahr aufkommt. Vielleicht ein anderer Schiedsrichter wertet es auch als Tätlichkeit, dann geht er direkt runter. Dann ist er ja für den Elfer verantwortlich und allgemein ist das irgendwie so ein bisschen auch zu gefährlich gespielt. Also sie haben diese Viererkette, sie stehen aber sehr, sehr hoch und wie du meintest, sie sind super anfällig für lange Bälle, für Konter. Da gab es 2-3 Szenen, wo nachher auch Lee, glaube ich, nochmal den langen Ball kriegt. Das muss man einfach besser verteidigen.
Das ist eigentlich so ein bisschen Rückfall in Walter Zeiten. Das war ja früher immer das Problem. Problem ist für mich aber auch die Offensive ein bisschen, weil man es nicht wirklich geschafft hat, sich Chancen rauszuspielen. Wenn es gefährlich wurde, dann war es meistens nach einer Ecke oder nach einem Standard. Es gab 1-2 Szenen, ja, die haben sie auch aus dem Spiel kreiert, was ich aber auch vom HSV erwarte und das ist mir insgesamt zu wenig. Kleine Statistik auch dazu. Der HSV war ja immer letztes Jahr und das Jahr davor mit Magdeburg immer so die 1, was Ballbesitz anging. Dieses Jahr aus den ersten 3 Spielen, auch wenn die Sample Size noch klein ist, 44,8% im Schnitt. Das ist Platz 14 und das ist mir mit dem Kader und den Möglichkeiten, die da vorhanden sind, deutlich zu wenig.
Ja, auf jeden Fall, vor allem das Spielermaterial, sorry für das böse Wort, Aber es ist einfach ein, ja, es sind Spieler, die auch für den Ballbesitz Fußball ausgelegt sind, die jeder ihre eigene Komponente haben. Und man hat ja auch mit beispielsweise Daniel Fadli genau jemanden geholt, der in dieses Spielsystem passt oder der sich sehr wohl fühlt mit dem Ball. Deswegen bin ich auch immer noch kein Fan von dieser Dreierkette, weil man dann doch immer recht passiv wird, was man in den letzten beiden Spielen schon gesehen hat. Diesmal ist die Viererkette, wo man auch einfach das Zentrum nicht geschlossen kriegt, vielleicht auch wegen dem fehlenden Innenverteidiger. Aber allgemein hat man jetzt so ein bisschen ja, den Nackenschlag bekommen, um den man fast schon gebettelt hat. Weil bei Köln hatte man Glück, dass Köln das Tor nicht trifft. Bei Hertha hatte man das Glück, dass Hertha auch keine gute Verteidigung hat. Und wenn jetzt mal ein Gegner kommt, der beides so ein bisschen im Rahmen hält, dann sieht es halt so aus.
Ja, und damit sieht der Saisonstart immer noch okay aus. Aus den 3 Spielen 4 Punkte. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes mehr. Pokal war ja sehr souverän in Meppen. Da wird sich jetzt zeigen, man hat jetzt 2 Heimspiele gegen Aufsteiger, gegen Münster und Regensburg. Da sind 6 Punkte absolute Pflicht für den HSV. Hannover hat sich so ein bisschen gefangen, aber jetzt nicht großartig geglänzt. Das war ein konzentrierter Auftritt, wo man dann halt den einen Moment hatte mit dem Elfmeter auf jeden Fall. Da geht es dann jetzt nach Düsseldorf, auch ein sehr schweres Auswärtsspiel. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie sie das machen.
Bin ich auch gespannt, was ich... Also ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass es noch ein zweites Freitagsspiel gab, wo ich mich in der Halbzeit entscheiden konnte, gucke ich mir dieses an oder Hamburg und Hannover. Und ich habe mich leider für das Torärmere entschieden.
Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt zum... machst du immer eine Halbzeitkonferenz und dann entscheidest du dich für ein Einzelspiel oder wie machst du das?
Kommt drauf an. Manchmal mache ich auch 45 Minuten das eine, 45 Minuten das andere. Je nachdem... Ich habe mich jetzt für einen HSV entschieden, weil ich gucken wollte, wie sie mit der Viererkette spielen. Und das war, ja, Tim Walter. Also, aber Tim Walter ohne Idee. Also Tim Walter hatte ja dieses typische Jatta in Szene setzen und Jatta geht auf die Grundlinie und legt ihn zurück. Geht halt nicht, wenn Jatta fehlt. Und dadurch war dann allgemein die Ballbesitzphasen von Hamburg haben sich dann viel auf das Zentrum beschränkt, wo auch nicht viel Kreativität kam. Emanuel Ferrei ist ja auch sehr progressiver Läufer mit dem Ball oder progressiver Carrier, wie man es in der Fachsprache nennt. Der hat mal wenigstens etwas nach vorne gebracht, aber sonst war da auch einfach viel Beiwerk bei. Beiwerk gab es nicht so viel im Wildpark. Da war Elversberg zu Gast und hat gegen den KSC gespielt. Elversberg hat auch die besseren 15 Minuten, machen da erstmal ganz gut Alarm, wie man Elversberg nun mal kennt. Und dann kommt der KSC aber auch so langsam ins Spiel.
Ja, also man hat ja Neuzugang Mohamed Damar auf Linksmittelfeld auf Elversberger Seite von Hoffenheim gekommen, direkt mal reingeworfen, der hat einen schönen Volley. Wenn der reingeht, Kandidat fürs Tor des Monats, war sehr schwer zu nehmen, hat er gut gemacht. Auf der anderen Seite ist der KSC mit einer Großchance, Wanicek legt raus zu Zivzivate, der aus recht komischem Winkel abschließt. Christoph kann ihn ablenken, allerdings auf den Kopf von Schleusener und der Kopfball wird dann auf der Linie von Le Joncourt geklärt. Das dazu und das 1-0 fällt dann in der 18. Minute durch Lasse Günther. Erstmal eine brutal geile Eckenvariante von Karlsruhe. Die gesamte Mannschaft steht an der ballnahen 16er-Linie. Also richtig untypisch. Die Variante fruchtet nicht so ganz, misslingt so ein bisschen. Sie bekommen aber den zweiten Ball. Wanicek bringt den dann schön in den Rückraum per Flugball und Günther macht es dann besser als Damar und ist ein richtig schönes Tor.
Nimmt da Volley. Wenn ich solche Tore sehe, muss ich mich immer an Arjen Robben gegen Manchester United erinnern, wo Ribéry das Signal gibt, dass er ihn da hinten haben möchte. Schönes Tor, aber die Eckenvariante, als ich die gesehen habe, da dachte ich mir, ja, die funktioniert. Die hat jetzt am Ende nicht funktioniert, aber die war super ausgeklügelt. Also alle laufen ja rein, dann machen sie den kleinen Cut, gehen wieder auf den kurzen Pfosten und was sie machen ist, dass, ich weiß nicht genau, wer es war, dass einer entgegenkommt, damit noch ein Innenverteidiger mit rauszieht und dadurch hat man halt Überzahl auf dem kurzen Pfosten. Jetzt, also solche Eckenvarianten kann man leider nicht oft machen, weil jetzt kennt es halt der Gegner.
Ich muss aber auch sagen, ich mag so Kreativität bei Ecken, kommen wir später auch noch zu. Das war das 1-0, das 1-1 fällt in der 30. Minute durch Schnellbacher. Das ist ein langer Ball und Beifuß sieht da nicht gut aus, springt da so ein bisschen unterm Ball durch. Lasse Günther latscht da auch irgendwie vorbei und dann ist Schnellbacher durch und macht das recht wuchtig da zum 1-1.
Auch ja, in Ordnung. Wird da schon eingeladen. Allgemein, lange Bälle sind heute ein großes Thema, denn kurz nach Wiederanpfiff ist es eigentlich genau das gleiche Schema F. Langer Ball, diesmal ist es Elias Baum, der sich so ein bisschen verschätzt. Sivatse macht ihn kurz fest, spielt ihn dann auf Schleusener durch. Und der lässt sich dann noch nicht zweimal bitten, wenn er alleine vor Christoph auftaucht.
Das.
Ja?
Bei dem Tor muss ich sagen, erstmal, Sivatse finde ich einfach immer noch einen geilen Stürmer. Das ist so ein typisches Ding, wie er da den Ball festmacht, sich da durchsetzt. Ja. Ist genau das, was ich von ihm sehen will. Dann habe ich noch ein Fragezeichen an die Rückwärtsbewegung von Elversberg. Der Schiri war einfach schneller als der Rest. Ja. Da frage ich mich dann schon, ja, ob man da dann das richtige Mindset an den Tag legt. Finde ich eher nicht. Und Schleusener hat bestimmt 18 Gedanken gehabt, macht den aber sehr lässig.
Schleusener ist auch niemand, der uneinholbar ist. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an das Chartboard erinnerst, was da unter mal aufgetaucht ist unter Jens Härte, wo dann Pros und Kontras von den Spielern und bei Pro stand dann bei Schleusener Kopfballstark, glaube ich, und bei Negativ stand dann Tempo. Das hat man aber auch gesehen, weil er hatte ja, glaube ich, 15 Meter Vorsprung und Elias Baum war in seinem Nacken, als er abgeschossen
hat. Ja, das war also, eng. Ich muss sagen, meine Lieblingsbeschreibung von dem Board damals war auch jung. Probleme bei hohen Bällen, scheut Defensivzweikämpfe, kein Tempo oder sowas als Außenverteidiger, ja. Fand ich schon sehr stark. Haben wir überhaupt nicht ausgenutzt in dem Spiel, wir haben 2-0 verloren.
Aber ganz doof, 2-0 verloren. Ganz uninspiriert. Nach dem 2-1 muss man aber sagen, dass Elversberg anzieht, also die legen nochmal eine Schippe drauf und dann belohnen sie sich auch eine gute halbe Stunde vor Schluss. Denn es ist Fellhauer, der im frühen Gegenpressing den Ball wiederholt. Und dann, das ist dieses Geile, was Elversberg ausmacht. Da, also bei 10 anderen Vereinen kommt ein überhasteter Abschluss oder irgendein komischer Pass. Und Fellhauer spielt ihn perfekt Aslani auf den entfernt stehenden Fuß, den er einfach noch mitnehmen muss und dann zum 2-2 veredelt. Dass die so klar bleiben in so einer Drucksituation, das rechne ich den Elversbergern sehr hoch an.
Ist auch so ein bisschen die Kopie von dem Tor, was sie gegen Köln schon gemacht haben. Das 1-1? Ja, das 1-1.
1-1.
Auch unter Druck den guten Steckpass gespielt. Schön gemacht. Aslani, zweite Tor im zweiten Spiel. Das reicht aber nicht, weil der KSC nochmal zur Führung trifft in der 75. Minute durch Hunziker. Bambasekonté. Da bei dem Namen habe ich erstmal überlegt, Herr Conte passt irgendwie nicht, da gibt es doch nur zwei. Ist auch ein anderer Conte. Flanke auf den zweiten Pfosten, bekommt er überhaupt keinen Gegnerdruck. Wanicek bringt ihn dann wieder rein und Hunziker schließt dann aus kurzer Distanz ab zum 3-2. Danach hat Christoph noch drei Glanzparaden gegen Bonic, Franke und Conte. Also ich muss sagen, Elversberg macht in dem Spiel leichte Fehler. Es war nicht unbedingt nötig, das zu verlieren. Die XGs sind ja ausgeglichen, die Schüsse sind recht ausgeglichen, Ballbesitz, alles passt. Aber mit so Fehlern geht das dann auch in Ordnung, dass Karlsruhe das holt am Ende.
Ja, würde ich auch sagen. Bei der Flanke von Conte, als ich die gesehen habe, wie die geschlagen wird, da musste ich dann an unsere Jungs denken und bei uns wäre das so gewesen, da wäre abgewunken worden. Und das zeigt einfach diese Galligkeit, die KSC gerade an den Tag legt, einfach dieses bis zum Ende durchziehen und man sieht ja, was draus wird. Also Wanicek kriegt das Ding noch kurz vor der Auslinie, legt ihn dann zurück, super gemacht. Ich möchte einfach mal gerne einen Counter haben, wie viele Bananen der Christian Eichner essen kann. Oder wie viel der isst. Der ist ja nur noch am Essen. Das ist immer beim 1-0, die schießen 1-0 und der hat immer was am Essen. Ich weiß nicht, ob der nicht frühstückt oder.
Der geht vorher einmal in den Supermarkt und holt sich so einen Strung da raus mit 7 Stück oder so. Gibt doch Verstopfung.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Vor allem der ist eiskalt, der Mann. Die machen das 1-0 nach 10 Minuten und der guckt sich das an, als hätte er, weiß nicht, gerade irgendwie Bowling gesehen oder so.
Vor allem, was für ein Tor.
Mich interessiert. Ja,
was für ein Tor. Am Ende dann ein bisschen. Ich mag ihn einfach.
Ich finde den super sympathisch.
Ja. Karlsruhe jetzt nächste Woche machbares Spiel, würde ich sagen. Gegen Eintracht. Elversberg.
Pflichtsieg.
Es ist so schlecht. Elversberg zu Hause gegen Darmstadt. Ein Spiel auf Augenhöhe sehe ich da auf jeden Fall. Jetzt müssen wir eine Überleitung basteln. Und wenn keiner am nächsten Tag spielt, dann geht eine Überleitung immer. KSC und Hertha passt. Und damit gehen wir ins Olympiastadion. Hertha gegen Regensburg, führ uns mal rein.
Mhm. Einer ist nicht mehr im Olympiastadion, nämlich Haris Tabakovic. Der hat sich für das harte Fanaufkommen, obwohl ist ja nicht mehr gerade, ist ja gerade Fanprotest in Hoffenheim, hat sich aber für den Wechsel nach Hoffenheim entschieden. Muss ich aus finanzieller Sicht, kann ich Hertha da verstehen. 2,5 Millionen Marktwert der Mann und den verkaufen sie für 4 bis 5 Millionen. Einfach gut gemacht. Man hat einen Lukas Schuler, der in dem Spiel nicht ganz so gut aussieht, von dem ich aber immer noch viel halte. Und es ist auch jemand im Anflug, der wahrscheinlich Fabian Reza setzen wird. Der ist ja jetzt gerade bei Freiburg und Mainz im Gespräch. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass er kein Spiel mehr im Olympiastadion macht. Also zumindest nicht unter dem Wappen der Hertha.
Ja, Tabakovic, muss ich sagen, kann ich verstehen. Ist jetzt auch in einem Alter, wo man nochmal gucken muss, ob die Chance nochmal kommt, Bundesliga zu spielen. Mit Hoffenheim hat man natürlich jetzt einen recht beschissenen Club, aber gut, ist halt Bundesliga. Gibt noch ein Gerücht für Marc-Oliver Kempf zu Como für 2,5 Millionen, ruft Hertha da wohl auf. Ist noch nichts bestätigt, aber da soll wohl Medizincheck bald gemacht werden. Wäre dann auch irgendwie ein Verlust, weil da müsste man hinten wahrscheinlich auch nochmal was tun.
Hat Como irgendeinen deutschen Trainer?
Ich meine Fabregas.
Weil die scouten ja alles in der zweiten Liga weg.
Stimmt, Engelhardt
also,
ist schon da.
Engelhardt ist gegangen. Irgendwer war noch bei Como auf dem Zettel und jetzt wieder Kempf. Also da wird viel Deutsch geredet in der Kabine.
Ja, ich meine aber, Fabregas ist Trainer. Kann ja sein, dass ich mich irre.
Weiß ich nicht, das kann sein. Da gab es da nicht diese Geschichte, dass er irgendwie von der vierten bis in die erste jetzt hochgegangen ist mit denen? Sind sie in der ersten?
Ja, Como spielt Serie A, aber noch nicht so lange. Auch in so einem ganz komischen Stadion, wo du mit Deutschland nicht mal dritte Liga spielen dürftest, glaube ich. Ist auch egal, wir gehen mal rein ins Spiel. Und ich muss sagen, das Spiel ist der Auftakt in eine Samstagkonferenz, die nicht gerade vor spielerischer Attraktivität gestrotzt hat. Hertha hat meistens den Ball. Und da komme ich auch zu meinem ersten Kritikpunkt, weil Hertha im Aufbauspiel extrem hilflos und ideenlos wirkt. Was Fjell macht, sie spielen ja im 4-3-3, er schiebt die Außenverteidiger extrem, extrem hoch und breit. Dadurch, finde ich, fehlt so ein bisschen die Verbindung zu den Innenverteidigern, die dann den Ball haben. Das heißt, du kannst ihn irgendwie nicht außen, nach außen spielen, weil dann halt ein Koda zum Beispiel dazwischen laufen würde, den halt abfangen würde. Das heißt, es konzentriert sich dann alles recht aufs Zentrum und Diego Demme oder Karbovnik kriegst du dann als Regensburg auch ganz gut zugestellt, sodass das ganze Spiel irgendwie einfach lahmt.
Ja, und das sind Probleme, die nicht nur seit dieser Saison bestehen, sondern einfach diese Problematik, auch mal gegen den tiefstehenden Gegner nach vorne zu kommen. Da hapert Hertha wirklich dran. Wir kriegen eine Chance, wo Schuler, ich glaube Salah ist es, aussteigen lässt und dann alleine vor Gebhardt auftaucht und wie kläglich er den vergibt. Das ist sehr schade, weil ich bin immer noch großer Verfechter von Lukas Schuler, aber es muss jetzt mal was kommen.
Aber ein Knipser wird es nicht mehr. Der arbeitet viel, der macht viele gute Sachen, die man auch nicht sieht, aber das ist kein Knipser für mich. Vielleicht kommt das ja nochmal in Zukunft, ist er noch nicht so alt. Aber warum will er das Netz kaputt schießen?
Ja, andere Frage. Denkst du, Kota wird irgendwann mal ein Knipser? Weil ich bin nicht der Meinung. Was man dann sagen muss, Hertha nutzt ihre kleinen Chancen und das ballbesitzmäßige Überzahlspiel nicht. Und Regensburg wird dann immer frecher. Und die werden richtig frech. Kota hat da einmal eine sehr, sehr gute Chance, wo er alleine vor Ernst auftaucht, den Ball irgendwie durchgewurschtelt kriegt. Und anstatt aufs leere Tor aus 5 Metern zu schießen, entscheidet er sich dafür, zu Kühwetter rüber zu passen, den er dann leider in den Rücken spielt. Ja, also anstatt ihn einfach selber zu nehmen. Ich habe mir das angeguckt, den musst du selber machen.
Ja. Ich muss aber sagen, Kühwetter noch mit dem 45-Meter-Schuss, der gar nicht mal so weit weg war. Und dann muss man sagen, Hertha hat die Kontrolle nicht mehr. Zweite Halbzeit ist dann lange Zeit Sommerfußball, würde ich es nennen. Es passiert nichts. Bis dann in der 76. Minute Oro Takba mit glattrot vom Platz fliegt, ist eingewechselt worden auf Regensburger Seite. Ist so ein Loose Ball, habe ich es jetzt genannt, im Mittelfeld, wo dann Niederlechner einfach eher am Ball ist. Takba kommt da zu spät mit einer offenen Sohle gegen Schienbein. Ich finde es vertretbar. Kann man
für mich geben. Hat er rot für Schienbein bekommen oder weil er ihn dann unten noch auf die Wade tritt?
Ich meine, das Schienbein war es.
Er hat ja beide Beine sozusagen bearbeitet. Ja, ist eine rote Karte, die auch eine ist. Tut halt weh, weil irgendwie das so eine unnötige rote Karte einfach ist. Kein großer Ballverlust, keine gefährliche Situation, einfach ein bisschen zu hart oder nicht mal zu hart, sondern einfach stümperhaft auch wieder reingegangen. Aber ja, wo dann Hertha auch dann viel mit hadert, also irgendwie 10 Mann, gegen die sie spielen, bringt die nicht wirklich was, bis sie dann in der 90. Minute einen gut ausgespielten Angriff haben, wo man auch sagen muss, da haben sie echt viel Glück oder auch Mithilfe von Regensburg. Es ist Maser, der auf Kenny spielt, der im 16er steht, der gibt mit der Hacke wieder durch zu Maser. Die Hacke von Kenny ist schon dreimal abgefälscht, glaube ich, sodass der perfekte Maser in den Lauf geht. Maser möchte dann zurücklegen und spielt ihn aber so, dass Gebhards Hacke den ins eigene Tor abfälscht. Also ganz viel Ping-Pong irgendwie. Aber so gewinnt man dann halt Spiele und den Deckel machen sie dann drauf mit einem Schuss von Niederlechner, wo Gebhard leider auch nicht gut aussieht.
Ja, ich muss sagen, Glück und individuelle Qualität von Maser entscheiden dieses Spiel für mich. Es war für mich nicht überzeugend. Hertha hat den meisten Ballbesitz der Liga, macht damit noch recht wenig, hatten wir bereits darüber gesprochen. Was jetzt aber auch erstmal egal ist, weil man einfach diesen ersten Sieg jetzt einfach mal geholt hat, der war wichtig. Ja. Weil man dann mit 4 Punkten aus 3 Spielen mit einem Auftaktprogramm aus Paderborn, Hamburg, Regensburg ist okay, dasteht. Aber da muss noch ein bisschen was kommen offensiv. Vor allem in der Spieleröffnung fehlt es mir.
Ja, ich bin auch immer noch kein Fan von Mikhail Khabovnik auf dieser Achterposition. Weil das, was Khabovnik halt stark macht, ist, die linke Seite invers zu bespielen. Also ist ja Linksverteidiger, spielt dann aber invers, vor allem im letzten Drittel. Und das ist diese Unausrechenbarkeit. Und jetzt mit dieser Achterposition stellt sie ihn ja eigentlich genau dahin, wo er erst reinlaufen möchte. Das ist so, als würde man einen Robben auf schon einen inversen Flügelspieler stellen oder auf so eine Halbzehn. Da nimmst du ihn halt ein bisschen seiner Stärke. Und es gibt, glaube ich, auch passstärkere und unter Druck besser gehende Spieler auf der 8 als Mikhail Khabovnik. Nimmst du dir halt auch wieder eine mögliche Komponente an Kreativität.
Ja, Regensburg macht ein gutes Auswärtsspiel. Ja. So werden sie auf jeden Fall ihre Punkte holen. Aber ja, ein bisschen bitter jetzt mit dem Spielverlauf, ein bisschen Pech gehabt. Dann, ja, das Gebhard auch mal einen schlechten Tag hat passiert. Verlierst du dann halt bei Hertha, ist kein Beinbruch. Nächste Woche Fürth wird schwer und Hertha im Topspiel gegen Kaiserslautern. Das ist auch das nächste Spiel. Die waren nämlich zu Gast bei Preußen Münster. Münster hat Andras Nemeth ausgeliehen vom HSV, um da den Kreuzbandriss von Malik Batmaz ein bisschen aufzufangen. Spielen einen 4-3-3, wenn man sich das anguckt, mit einer Doppel-6 aus Hendricks und Bazzoli. Und Lautern stellt auch ein bisschen um. Man beendet das 6er-Experiment von Tomiak, der wieder auf IV rückt. Dafür macht man ein neues Experiment auf mit Jamra, der dann mit Ritter und Raschel da das Mittelfeld bildet. Mauser auch ein Thema, fand ich, der als Stoßsturm eingesetzt ist, der sich aber so extrem tief fallen lassen hat. Der war teilweise hinter Ritter und Raschel im Durchschnitt. Das ist schon wirklich tief.
Zu Jamra, der hat ja unter Christian Fey hat er auch viel inversen Rechtsverteidiger gegeben, also das hat ja auch viel gemacht in Nürnberg, dass dann Sandy Brown, aber auch vor allem Jamra nach innen gezogen sind, deswegen kann ich schon verstehen, dass man da die 6 ausprobiert. Bei Mause würde ich mitgehen, Ache ist ja, glaube ich, immer noch nicht ganz fit, muss man mal gucken, wie das so wird, also ich meine, wenn er so von der Bank kommt, wie er es hier in dem Spiel macht, da hätte ich als Trainer, glaube ich, auch kein Problem mit.
Das zweite Mal jetzt schon.
Ja. Das ist eine Gefahr, die immer kommen kann. Bis zu diesem Tor muss man allerdings sagen, dass Münster einen sehr, sehr guten Auftritt macht. Also sie sind gut im Spiel, sie lassen defensiv sehr wenig zu, können offensiv immer mal wieder für Gefahr sorgen, meistens durch Standards, wo Lorenz dann, ich glaube, 3 gute Freistöße hatte er, die dann hier und da leider auch ein bisschen zu ungefährlich kommen. Aber man macht was und das finde ich schon gar nicht schlecht als Aufsteiger. Nicht dieses hinten reinstellen und wirklich abwarten, sondern man versucht auch halt dieses Stören auch mal. Es gab eine Szene im Aufbauspiel von Lautern, wo Grodowski dazwischen spritzt und dann leider den Schuss nicht gut genug setzt. Aber genau das möchte man einfach sehen.
Mhm. Ja, ich muss sagen, das Spiel ist recht schnell erzählt. Es passiert an sich recht wenig. Ich meine, diese Freistöße von Lorenz, die sehen zwar spektakulär aus, das sind aber alles Bälle zum Fliegen für Kral. Das macht er auch gut. Und ja, es sieht alles nach einem Unentschieden eigentlich aus, bis dann in der 86. Minute ein Standard für den FCK entsteht. Ecke von Klemen kommt rein und wenn Ache eins kann, sind das halt Kopfballduelle, setzt sich da gegen Kulis gut durch und der Kopfball ist einfach weg, klasse. Und Das ist halt kein besonderes Auswärtsspiel des FCKs, aber du gewinnst es halt wieder, weil du einfach Ragnar Ache dann hast, der dann halt so ein Ding macht. Und das ist einfach eine Qualität, die darfst du nicht abgeben.
Stimme ich dir zu? Damit hätten wir es eigentlich schon durch.
Einen habe ich noch.
So ein Spiel gibt es da nicht.
Hm? Einen habe ich noch. Auch so ein typisches Aufsteigerproblem. Münster hat Abschlüsse. Insgesamt 14 an der Zahl. Aber sie haben Probleme, in gute Abschlussposition zu kommen. Also ich habe jetzt 15 Abschlüsse aufgeschrieben. 8 von 15 sind außerhalb des 16ers. Und 6 davon sind entweder super weit außen oder ich würde mal sagen 25 Meter plus Torentfernung. Und damit dann Tore zu erzielen, das wird dann recht schwer. Also man kommt noch nicht in diese richtig gefährlichen Zonen.
Man hat auch, jetzt mit Andras Nemeth hat man theoretisch eine, aber man hat auch nicht diesen Stoßstürmer, also wo du auch mal eine Flanke auf den Schädel drücken kannst, weil Malik Batmaz und Grodowski, das sind jetzt beides keine Hühn. Vor allem, wenn du da gegen Tom Jackens Kopfballduell gehst.
Ja, das stimmt. Genau, Lautern nächste Woche Topspiel gegen Hertha und Münster fährt nach Hamburg, haben den Gästeblock ja auch voll gemacht auf jeden Fall. Wird ein guter Tag für die, glaube ich. Dann haben wir noch ein Spiel über, Fürth gegen Paderborn. Hast du eine Nummer von deinem Berater?
Ja, von meiner Mutter. Aber deswegen, also es gibt einen Grund, warum ich Joe Ennox mehr mag als Alexander Zorniger, denn Joe Ennox sagt nach dem Interview, ja, Fehler passieren halt, ich werde mein Torwart hier jetzt nicht zur Sau machen, nur weil er mal einen Fehler gemacht hat. Und dann gibt es Alexander Zorniger, der so außer Haut fällt, dass er sich am nächsten Tag entschuldigen muss. Ich weiß nicht, ob er sich bei Emma Nauen neu entschuldigt hat, aber auf jeden Fall hat er sich bei der Presse entschuldigt. Und das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn dein 21-jähriger Torwart einen Fehler macht. Ja, ist doof, kann passieren, ist noch nicht zu Ende, die Entwicklung. Aber so außer Haut zu fahren und ihn als arrogant, glaube ich, sogar hinzustellen oder diese Spielweise von ihm, und dann zu sagen, dass sich der Berater nicht bei ihm melden muss, wenn er nicht mehr spielt. Also das finde ich so verquatscht. Und dieses altertümliche Denken, das regt mich so unglaublich auf.
Ich muss auch sagen, Noll hat er bis jetzt auch einen echt soliden Part gespielt für Fürth. Also wird es
auch in dem
auch Spiel, gut sagen. Auch in dem Spiel macht
da hat er eigentlich 2-3 Paraden.
Ja.
So, natürlich ist es schade, dass man 2 Punkte wahrscheinlich hergibt. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, die Fehlerwahrscheinlichkeit von Gebhardt und Neu werden auseinandergehen. Neu wird wahrscheinlich eher dieses, okay, jetzt läuft mich ein Stürmer an, jetzt darf ich keinen Fehler machen, vielleicht werde ich ihn zu früh los, weißt du, dann kommt vielleicht ein Ball mehr ungenau. Und Gebhardt wird sich denken, gut, ich habe einen Fehler gemacht, Trainer hat gesagt, ja, ist doof, aber kann man nicht ändern, mache ich weiter, muss ich verbessern. Also da sind ganz andere Denkweisen mit einfach nur anderer Art von Worten. Und das wissen viele Trainer nicht, dass du mit einfachen Worten Spiele entweder reißt oder vergraulst.
Ja.
Das ist irgendwie immer so, also man sieht es ja auch in den Kreisligen oder in irgendwelchen NLZs oder so, wie irgendwelche Trainer auf die Jungen drauf einhämmern, wo ich mir denke, erstmal machst du die komplett unsicher und zweitens nimmst du ihnen alle Selbstvertrauen und das sind zwei Sachen, die man im Fußball nur mal braucht, um irgendwie Spiele zu gewinnen. Weil wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann machst du keine Tore oder du kassierst halt immer welche.
Ja klar, wenn der Kopf einmal an ist, dann ist er an und dann wird's schwer. Bevor wir ins Spiel gehen, nochmal kurze News. Ist recht frisch reingekommen. Fürth verpflichtet Sacha Bancé. Ist ein zentraldefensiver Mittelfeldspieler von Standard Lüttich. Der war letztes Jahr aber ausgeliehen zu... Ich habe gerade die News offen. FC Valenciennes oder so. Kann kein Französisch.
Zweite
Zweite französische Liga, 23 Jahre alt, hat 7-mal für Burkina Faso schon gespielt. Bin einfach froh, dass Fürth noch einen Spieler mehr im Kader hat jetzt.
Ja, da stimme ich dir zu. Das ist auch so eine, ist das nicht auch von Zorniger so ein bisschen eine Drohung, die ins Nichts geht für Neu? Weil einen anderen Torwart hat er gar nicht.
Stimmt. Was willst du machen?
Ja, dann mache ich halt Fehler. Kannst du mich mal. Stellst du die U19 rein oder wie?
Also kann man es auch sehen. Vor allem, der spielt seine erste Profisaison. Aber gut, zum Spiel. Paderborn kommt sehr gut rein und versiebt ein paar Dinger. Obermeier nach 30 Sekunden frei übers Tor, also weit drüber. Michel aus 8 Metern Außerdrehung, da macht Null das gut. Danach hat er auch nochmal einen Schuss, der vorbeigeht. Also muss man sagen, Paderborn hat den etwas besseren Start auf jeden Fall.
Ja, führt dann später auch, kommt zweimal durch Regota zu Chancen. Aber hast schon recht, dass Paderborn eigentlich näher dran ist am 1-0. Und wie es dann im Fußball nun mal ist, wenn du es vorne nicht machst, kriegst du hinten einen rein. Kurz nach Wiederanpfiff ist eine kurze Ecke, wo Regota, meine Güte, lässt der Klaas alt aussehen. Also
war es Klaas oder Michel? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Wahrscheinlich also
ich würde jetzt
bei dem Trick die ganzen Haare verloren auf dem Kopf und sah dann aus wie Michel.
Ich würde einfach Michel sagen, weil er Stürmer ist. Sonst
ich hoffe es.
Ich hoffe auch, dass es Michel ist.
Regota ist einer, da werden wir in 10 Jahren, wenn er seine Karriere beendet hat, da werden wir The Streets Will Never Forget. Weil Regota ist genau so ein Spieler. Der einfach trickst. Also ich hasse Regota, wenn er gegen dich spielt, aber der ist unglaublich gut und das zeigt er hier auch wieder. Wieder das 1-0 fällt, ist ein bisschen glücklich, weil der Pass wird dann von ihm abgeblockt, Green schießt ihn dann in den Strafraum rein und Itta hält dann den Fuß so komisch rein. 1-0 in Führung und Paderborn tut sich vor allem vorm Tor dieses Mal echt schwer, ungewohnt von Paderborn, so eine Chancenverwertung oder so Ineffizienz von Paderborn mal zu sehen, aber sie werden dann ja auch von eben angesprochenen Naue neu eingeladen.
Ja, genau, es ist eigentlich keine Gefahr. Null bekommt einen Rückpass, hat Zeit, der Pass ist auch gut gespielt und will ihn dann langschlagen und irgendwie ist es ein bisschen langsam alles. Grimaldi schafft es, einen Fuß dazwischen zu kriegen, blockt den Ball, hat dann das Glück, dass er auch so ein bisschen in der Situation bleibt und nicht 10 Meter wegspringt und kann dann ja den Ball da an Null vorbeispielen ins Tor. Und das 1-1 erzielen, danach hat Grimaldi nochmal eine Chance, wo Meierhöfer auf der Linie blockt. Insgesamt ist es dann aber ein 1-1. Ich muss sagen, ist auch irgendwo in Ordnung. Also ein vierter Sieg hätte ich jetzt nicht verdient gefunden. Paderborn vielleicht, aber ja, irgendwie war es mir dann von beiden ein bisschen zu wenig. Es war wie so ein Spiel, keine Ahnung, so viel war, finde ich nicht.
Ja, allgemein die ganze Samstagkonferenz hat sich so angefühlt. Als würde da recht wenig heute noch gehen. Stimmt dir aber zu, Paderborn wirklich fahrlässig vorm Tor. Man hatte aber auch irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass da noch ein Sieger vom Platz geht. Wenn du nichts mehr hast, haben wir die ganzen Samstagsspiele abgearbeitet. Deswegen würde ich in den Sonntag reingehen.
Ja, Ulm-Düsseldorf.
Nee, wir müssen ja das einzig torreiche Spiel beinhaltet natürlich wieder
aus Braunschweig. Es gab noch Karlsruhe. Die haben auch noch ein paar gemacht. Aber
die haben auch 5 Tore, aber halt auf 2 Mannschaften aufgeteilt.
Pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Köln hat sich für dieses Spiel auf jeden Fall sehr viel Respekt verdient, weil das ein bockstarkes Spiel war. Lass erstmal Köln machen und den Spielverlauf und dann freien Lauf lassen. So würde ich das machen. Also Köln, Ljubicic, für mich Man of the Match. Da geht es ja auch gerade so ein bisschen um den Verbleib oder ob er noch verkauft wird. Leeds ist da wohl dran. Köln hat wohl so circa 7-8 Millionen aufgerufen. Da wird sich dann bis Freitag nochmal zeigen, was da dann Sache ist. Mit dem Spiel empfiehlt er sich natürlich dann auch mal weiter.
Für jedes Tor kommt 1 Million drauf. Wie Dieter Hecking war das, glaube ich, ne? Der es zu Can Usun gesagt hat. Naja, aber machen sie gut. Ich meinte vorm Spiel, denn Freunde hatten mich gefragt, ob ich in die Stadt fahre. Und ich meinte, wenn ich keine Lust mehr auf die Mannschaft habe, das dauert in der Regel so 30 Minuten. Und es hat exakt 30 Minuten gedauert, bis ich die Schnauze voll hatte und in die Stadt gefahren bin. Ja, ich habe mir keine Zahlen oder wie heißt es denn, Minuten aufgeschrieben, aber das 1-0, da geht es eigentlich schon direkt los. Es ist eine Ecke, die vorher ausgeführt wird von Paccarada, wo Meiner sagt, pass auf, ich nehme mir den nochmal hier zurück.
Das ist wie im Rondo, erster Ball ist frei, dann kommt er rüber gespielt ja. Und dann willst du ihn nochmal in erstes Spiel, machst nochmal die genau. Hand auf den Ball.
Also ja, ein Schiedsrichter würde jetzt sagen, Kids Mistake. Angeblich war der Ball auch noch nicht frei, weil, wie du im Privatgespräch schon meintest, warum muss jetzt jede Ecke mittlerweile abgepfiffen werden, nur weil man sich da ein bisschen im Strafraum berührt. Also verstehe ich einfach nicht. Kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Die Ecke kommt so gut getreten, dass die ganzen Braunschweiger vor Angst da starren und Hübers und ich glaube noch irgendwer frei zum Kopfball kommen lassen. Hübers ist es dann letztendlich, der es 1-0 macht. Und du musst weitermachen, weil ich krieg schon wieder eine Knolle.
Ich muss auch sagen, mich hat dieses Spiel nachhaltig geschädigt. Das 2-0 fällt in der 34. Minute. Da ist ganz entspannt gespielt. Ljubicic erzielt das Tor. Meiner spielt erstmal auf Lemperle raus. Der spielt wieder auf Meiner quer. Der spielt dann quer zu Ljubicic. 6 Meter vorm Tor kann er den Ball annehmen und dann reinschieben. Das geht alles ohne Körperkontakt. Da kannst du 11 blaue Tonnen hinstellen. Da bleibt vielleicht mal wer hängen. Bei uns, wir stehen nicht tief, wir stehen. Würde ich sagen. Ja, ist ja. Doch so. Ja. Dazu passende Statistik, Köln 59% Ball, also du läufst eigentlich weniger mit Ball, 8 Kilometer mehr gemacht, das ist fast ein Feldspieler. Dazu 50 Sprints mehr und 60 intensive Läufe mehr. Ja, da muss man auch grundsätzlich hinterfragen, aber auch von Köln, also zur ersten Halbzeit noch richtig stark, das Gegenpressing, so viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte gehabt. Das war auch ein Grund, warum bei uns gar nichts lief. Das haben sie sehr gut gemacht. 3-0 fällt in der 58. durch Lemperle. Ein guter Angriff, den es schon 27 Mal gab dieses Jahr. Also muss man mal so sagen, das ist der Einwurf von Hüseyin Basic. Der Ball wird klatschen gelassen. Hüseyin Basic läuft durch. Bringt dann die Flanke auf den zweiten Pfosten und da ist Lemperle 3-0. Komplett das haben wir gegen Elversberg in genau der Form gesehen. Und du kriegst es nicht verteidigt.
Ja, dann 4-0. Ich würde hier mal wieder übernehmen, weil ich mich ein bisschen beruhigt. Es geht eigentlich genauso weiter. Man hatte jetzt in jedem Spiel diese 2-3 Minuten, wo man 2 Tore kassiert. Da kann man eigentlich immer schon einen Wettschein drauf machen. Man weiß halt nur nicht wann, weil es immer so viele Tore gegen uns zu bestaunen gibt.
Habe ich auch dann, was zu. Also erzähl deinen Punkt.
Dann macht Nicolau, der unprogressivste Spielaufbauer, den wir haben, macht mal einen progressiven Pass auf Kaufmann. Und Kaufmann, ich weiß nicht, was er im Schlappen hat, ne?
Das war Chick, glaube ich.
Ach, das war Chick? Also, sorry, aber so ein Eierkullerball zurückzupacken zu Sven Köhler und dann beim Ballverlust nicht mal hinterher zu gehen, das ist eine Farce. Ljubicic macht den dann 4-0. So, und dann das 5-0, wo der Schuss von Waldschmidt noch abgeblockt wird. 2 Leute, die ich rausnehmen möchte, positiv bei Braunschweig. Lennart Grill, und das sagt schon viel aus, wenn der Torwart bei einem 5-0 der beste Mann ist. Und Sven Köhler, den ich bis jetzt immer noch zu keinem Zeitpunkt Schuld gebe.
Ja, ich würde Schick vielleicht noch, hat auch eins, also vom Tor abgesehen, 1-2 Ideen gehabt, erste Halbzeit. Ich habe meinen ehemaligen Mitbewohner geschrieben, Grüße gehen raus. Mein Tipp für dich für den Wettschein, über 3,5 Tore, Sieg Köln. Hätte er mal auf mich gehört, der hat nämlich getippt, Sieg Köln und Tor Damien Downs.
Oh.
Ist nicht aufgegangen.
Das tut weh.
Genau. Jetzt, ich will das gar nicht analysieren. Also es,
da gibt's auch
ich analysiere nur Leistung und das habe ich nicht gesehen. Es ist von vorne bis hinten Mist. Also da kannst du alle Mannschaftszeit durchgehen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe eine Statistik mitgebracht. Und zwar habe ich schon seit längerem das Gefühl, sobald wir in großen Stadien spielen, wird es schwer oder holen wir nichts. Dann habe ich mal geguckt gestern Abend vorm Einschlafen. Wann haben wir denn das letzte Mal einen Auswärtssieg geholt, wo vor einer Kulisse mit mehr als 30.000 Zuschauern? Hast du einen Tipp?
Soll ich dir jetzt ein Ja sagen?
Ja, bitte.
2016?
Okay, warte. Also wir haben 2019 mal in Lautern gewonnen, 3-0. Da waren aber nur 20.000 Zuschauer. Also nicht 30.000.
Okay, ja.
Dann bin ich zurückgegangen und ich Jahr für Jahr und irgendwann so, war ich so 2016, 17 in der Kicker-Historie, da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Beim letzten Auswärtssieg, da war ich dabei, der 5. Oktober 2013 in Wolfsburg, das 0-2. Das war der letzte Auswärtssieg vor über 30.000 Leuten oder 30.000 Leuten. Und dann habe ich das mal weitergedacht. Wir haben in der Bundesliga einen Auswärtssieg geholt, das war der. So, mal Luft holen. Davor haben wir Zweitliga gespielt, da gab es nicht so viele Auswärtsspiele. Und davor haben wir in der dritten und Region Nord rumgedümpelt. Das heißt,
wir haben einen Auswärtssieg vor 30.000 Leuten.
Ich habe in meinem Leben einen Auswärtssieg vor 30.000 Leuten mitbekommen. Und wenn du das, also 90er gab es bestimmt auch nicht viel. Bestimmt, der letzte Auswärtssieg davor war bestimmt das 5-1 auf Schalke. Das ist einfach mal mein Tipp.
Oh. Ja. Muss man auch sagen, hat glaube ich nichts mit den Zuschauerzahlen zu tun, sondern einfach, dass wir auswärts unglaublich scheiße sind.
würde ich einfach mal schätzen. Was ist denn das für ein Fakt? Es kann doch nicht sein, dass wir seit 11 Jahren nichts gewonnen haben auswärts, wenn es mal ein bisschen mehr Leute waren.
Ja, das, wenn man es jetzt weiterspinnen möchte, als die Statistik schon aufkam, 27 Spiele in Köln und keins davon gewonnen. Da gehst du doch auch. Das ist ja wie wenn du nach Nürnberg fährst. Wir haben seit, weiß nicht, 52 Jahren nicht mehr in Nürnberg gewonnen. Und du fährst halt und weißt, ja, wir verlieren ja heute. Nürnberg könnte abgestiegen sein. 18. und wir sind oben im Aufstiegsrennen dabei und haben 3 Gegentore kassiert. Wir würden trotzdem verlieren.
Da muss ich auch sagen.
Das sind halt Gesetze, die man nicht brechen kann.
Selbst mein Tipp ist nicht aufgegangen. Ich habe ja keinen Dreier gemacht wegen Waldschmidt in der 88. Danke dafür. Und dann hast du die, zum Pokal, hast du die Statistik mitbekommen? Wir sind rekorderste Rundenverlierer mit Abstand. Wir sind, ich glaube, 30 Mal oder so in der ersten Runde rausgeflogen.
So oft war manche gar nicht dabei.
Ja, so nämlich.
Was ja positiv ist. Dafür muss er rausgeflogen, als RB Leipzig Fußball gespielt hat.
Dafür muss RB nochmal 15 Jahre existieren, um das zu schaffen.
Alter.
Bzw. 30 Mal dabei gewesen zu sein.
Ja. Wie machen wir weiter? Am besten abmelden. Erspart man sich eine Menge Arbeit.
Ich mach's abmelden auch, ich melde mich. Ich melde mich freiwillig.
Ja, ey, würde ich auch machen. Also, ich könnte das besser. Ich bin auch Linksfuß, sucht Braunschweig ja gerade.
Du bist der Kuchenscheiersatz.
Ja, also ich würde nur die Englischen nach vorne spielen, da kannst du aber von ausgehen. Naja, also ich würde es nicht schlechter machen. Würde, glaube ich, auch nicht auffallen. Vielleicht haben die auch einfach alle Zwillingsbrüder, weißt du, die so einfach so immer mal alle Jubeljahre ein bisschen einstreuen, weil sie keine Lust haben, Fußball zu spielen.
So wie, in der Schule schreibt ja, genau. Immer die Klausur.
Ja. Nur, dass der nicht besser ist.
Ich habe in meinem Leben, ich habe lange überlegt, das Bielefeld-Spiel ist natürlich von der Dramaturgie, das 0-6 damals und vom Moment und von der Bedeutung dieses Spiel hatte natürlich nochmal deutlich schlimmer. Aber so rein 90 Minuten isoliert betrachtet, war das schlechteste Spiel, was ich in meinem Leben von Eintracht je gesehen habe.
Da boah, ich würde letztes Jahr Derby würde ich noch reinwerfen.
Nein, da haben wir wenigstens es im Rahmen gehalten.
Ja, das stimmt.
Also das war ja völliges Ergeben und das habe ich in der 30. Minute schon gesagt und ja,
wurde bestätigt. Ich habe ja noch in unsere Gruppe geschrieben, es wird Minimum ein 4-0, weil man hat es gemerkt, Köln, Knoten geplatzt, die haben richtig Bock heute, spielen vor richtig guter Kulisse, Samstagabend und Braunschweig hat genau das Gegenteil gedacht. Die denken, scheiße, bei Köln ist der Knoten geplatzt, die spielen heute von einer richtig guten Kulisse und die haben halt richtig Bock.
Ja, das war absolut verdient an Köln, Topspiel gemacht.
Chapeau, aber Schalke hat sich auch mal belohnt.
Ja, aber Schalke, das Schalke-Spiel ist Beispiel, bitte hängt dieses Spiel nicht zu hoch. So, ihr habt das sehr gut gemacht, auch jetzt alles Gute für die nächsten Spiele, aber hängt dieses Spiel bitte nicht zu hoch, weil das waren nur wir. Gegen uns macht im Moment jeder, was er will.
Ja.
So, fertig,
bin durch. Hast schon angesprochen, Karlsruhe nächste Woche, da kriegen wir, das wird ein dreifacher Budu, glaube ich.
Ich glaube auch.
Budu läuft da richtig heiß. Gegen wen muss Köln?
Schalke.
Guck mal, haben wir eine Überleitung, denn Schalke war bei unseren Halbfreunden zu Gast, ist ja so ein bisschen eingefroren mittlerweile in Magdeburg und kommt über ein 2:2 nicht hinaus, obwohl sie recht gut starten. Bei Schalke hat sich auch ein bisschen was getan auf der Transferseite. Antwi Ajay ist von Bochum nach Schalke gewechselt, war glaube ich vereinslos oder vertragslos und man meinte eigentlich, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Ja, so viel Zeit hat er nicht gebraucht, ist ja auch nur zweite Liga. Aber Schalke erwischt den besseren Start. 8. Minute möchte Reimann aufbauen. Krempicki dreht sich eigentlich ganz gut auf. Du als Sechser kannst das besser beurteilen. Würdest du den Ball auch so weit wegspielen?
Was meinst du, würdest du so weit wegspielen? Also so beim Aufdrehen?
Ja, Krempicki dreht ja eigentlich gut auf, aber wo er den Ball hinspielt, ich weiß nicht, wie...
Das ist meistens keine gute Idee, dachte, den Ball weit wegzugeben im Mittelfeldzentrum, weil ja, genau das passiert dann. Der Ball kommt direkt zurück auf Silla und der zieht ein bisschen in die Mitte. Sehr schönes Tor ins lange Eck, keine Chance für Reimann. Jetzt kriegst du mich auch schon ins Überlegen mit Riemann und Reimann, das ist schlimm.
Es wird auch nicht mehr. Ich habe ja auch überall Reimann stehen, ich weiß auch nicht, warum ich Riemann sage.
Genau, dann bricht es aber so ein bisschen ab. Schalke hat eigentlich keine größeren Chancen mehr und Magdeburg wird immer stärker, hat dann die beste Phase vor der Halbzeit und da drehen sie das Spiel. Erstmal in der 40. das 1:1, ist ein Riesenbock von Mörken. Also ja. Nicht, dass er wegrutscht, das kann passieren. Das Problem ist halt, der Ball kann ins Ausgehen, das wäre halt Abstoß gewesen. Das ist halt der Fehler. Ameichi spielt den Ball dann auf Matthiesen und der hat zu viele Budu-Highlights geguckt. Also wie er den annimmt, sich rumdreht auch. Und das ist kein Verteidiger, das ist ein Stürmer.
Das war überragend. Da hat Magdeburg den Stoßstürmer gefunden, den sie jahrelang gesucht haben. Und wie du meintest, machen sie vor der Halbzeit noch das 2:1. Ist, glaube ich, wieder Krempicki auf Außen, der Musonda in Szene setzt. Wo ich sagen muss, da darf Mohr niemals rausrücken. Weil das ist diese Problematik, die wir auch schon gegen Nürnberg angesprochen hatten. Da fehlt ja noch so ein bisschen die Absprache. Also Mohr rückt einfach blind raus. Und Mörken ist völlig überrascht, muss natürlich mit Musonda dann später mitgehen. Wenn Mohr einfach drinnen bleibt, wartet, bis sich die Mannschaft ein bisschen gestellt hat und dann rausrückt, passiert wahrscheinlich nicht so viel. Er rückt aber raus, deswegen hat Musonda den ganzen rechten Raum frei, bringt dann eine Flanke auf Kars, der ihn sehr mittig auf Hekeren drückt, der ihn aber ganz komisch abfälscht und der dann pullert der Ball irgendwie komisch übers Tor. Ins Tor.
Was? Nein, Aydin hämmert den unter die Latte.
Aber der wäre doch auch so reingegangen, oder nicht?
Ja, der wäre so reingegangen, aber was macht der? Den kann man doch klären. Den muss sich doch nicht so ins Tor bolzen.
Ich hätte auch gedacht, dass Hekeren da vielleicht noch rangeht, weil es sah aus, als hätte er den vielleicht noch mit der Hand kriegen können. Aber wenn da Mehmet Aydin mit irgendwie roten Augen und Staub aus der Nase auf dich zugelaufen kommt, hätte ich auch Besseres zu tun.
Guck dir die Szene doch mal an. Der muss nur ein bisschen längeren Schritt machen, dann kann er den ganz entspannt klären. Ich verstehe nicht, warum er da so ein Brett rausholt und ihn da so unter die Latte bolzt.
Aggressionsprobleme.
Das ist wie so ein Torwart, der so einen Ball kriegt, den er eigentlich entspannt über die Latte lenken könnte und sich dann da sonst wie auf den Boden wirft, so showmäßig.
Ja, da haben wir man kennt ja mittlerweile seine Pappenheimer in der Liga. Und wir haben einen in der Liga, das ist auch so ein Torwart, der ist so 1,85 würde ich sagen, ein bisschen bullig. Ey, und der Mann, der lebt aber Showbusiness-Torwart. Also da kommt ein Kullerball und der macht da eine Show draus und der wird da immer wegapplaudiert. Da denke ich mir, ey, den kannst du dir einfach wegfangen. Das bringt dir auch überhaupt nichts fürs Spiel. Weißt du, dann kommt da so ein Kullerball, jeder normale Torwart fängt ihn ab, haut das Ding nach vorne, Konter, er haut das Ding über die Latte, Ecke gegen Tor. Das bringt dir überhaupt nichts.
Ja, das gibt mir ein bisschen die Klärungsaktion, den Vibe. Damit geht's dann in die Pause. 2:1 ist aus Schalker Sicht recht bitter, aber ja, vielleicht okay. In der zweiten Halbzeit ist dann torraumtechnisch nicht mehr so viel los. Elhan Kouri hat ein Solo, wo er dann Hekeren abschießt. Und in der 76. erzielt Karaman dann das 2:2. Es ist eine Vorarbeit von Antwi Ajay, der sich außen richtig gut durchtankt. Und dann spielt er eigentlich eine Friedenstaube auf Karaman. Reimann kommt da raus und ich habe noch nie... Also warum kommt er da nicht ran? Das verstehe ich nicht.
Das, weil er... Wenn man auf die Schrittfolge achtet, orientiert sich Reimann kurz nach hinten, kommt deswegen nicht mehr ganz nach vorne und kriegt dann auch nicht, ich weiß nicht, was sein starker Fuß ist beim Absprung, Ich würde hoffen, dass es nicht der linke ist, weil er kommt einfach nicht hoch. Karaman springt auch recht hoch. Also ich habe Karaman, glaube ich, noch nie so hoch springen sehen. Macht das 2-2. Hinten raus hat dann Schalke auch Glück, weil ein Elfmeter zurückgenommen wird, wo Felipe Sanchez Glück hat, dass er den Ball trifft.
Verteidigt er also, top. Top verteidigt. Ist für mich gar, ist niemals Elfer.
Nee, ich ist es aber nicht. Aber
das ist perfekt verteidigt.
Ja, okay.
Auf der anderen Seite versucht Donko auch nochmal einen Elfer rauszuholen. Ist auch kein Elfer für mich.
Die Szene habe ich nicht gesehen.
Der hat schon, naja, hätte auch Geld für kriegen können, meiner Meinung nach.
Gut genau. Abgehoben.
Das, was ich zu Köln gerade meinte, zeigt sich jetzt bei Schalke, dass man Spiele gegen Eintracht nicht zu hoch bewerten sollte. Sie sind da jetzt mit 4 Punkten aus 3 Spielen erstmal solide reingestartet, aber nicht das, was einige gesagt haben, dass sie da jetzt mit 34 Siegen durchmarschieren. Magdeburg hat einen guten Saisonstart gehabt. Ich glaube auch 5 Punkte, ist auch sehr solide.
Allgemein, wie sie auch hier spielen, also sie, anders als man Magdeburg eigentlich kennt, die Spiele hatten sie mittlerweile auch schon, aber gegen Braunschweig, gut, gegen Braunschweig ist nicht schwer, aber da waren sie auch recht effektiv, hier auch wieder sehr effektiv gewesen. Ich will es wieder nicht so hoch hängen, weil in 2 Wochen reden wir wieder darüber, dass Magdeburg 80% Ballbesitz hatte und trotzdem nur ein XG, aber Magdeburg macht gerade vorm Tor recht viel richtig. Ja. Natürlich auch mit Glück, aber sie sind nicht mehr dieses Chancenwucher, was man kannte.
Ja, das stimmt, ist ein bisschen kaltschnäuziger geworden. Weil ich habe vergessen, dass sie auch schon gegen uns gespielt haben. Das relativiert natürlich wieder.
Chancenwucher und kaltschnäuzig ist eigentlich eine ganz gute Überleitung.
Wo willst du hin?
Darmstadt-Nürnberg.
Okay. Erstmal, Darmstadt hat nochmal nachgelegt. Sie haben einmal Liedberg geholt und Corridor. Die haben auch beide direkt in der Startelf gespielt und auch sehr auffällig beide gute Szenen gehabt, gutes Spiel gemacht. Auf Nürnberger Seite Justwahn fürs rechte Mittelfeld dazu bekommen. Auch der hat direkt Startelf gespielt. Und Nürnberg holt einen sehr schmeichelhaften Punkt in Darmstadt, muss man sagen. Darmstadt ist schon das bessere Team.
Ja, Nürnberg hat aber auch einen sehr, sehr gut aufgelegten Jan Reichert. Und Darmstadt lässt wirklich viel liegen. Also Liedberg und Corridor machen viel, viel Alarm. Leider ohne Ertrag. Gehen dann aber auch nach 25 Minuten komplett verdient in Führung. Es ist ein schnelles Umschalten, wo Liedberg den in den Lauf gesteckt bekommt. Und hämmern ist fast noch untertrieben, denn da hätte man, finde ich, nochmal die KMH-Messgeräte rausholen müssen. Das war schnell, wie er den da ins kurze Eck haut.
Ja, da kann Reichert auch gar nichts machen. Torwart-Ecke sieht halt immer doof aus, aber bei dem Schuss keine Chance. Und man muss auch sagen, Knoche auch nicht mehr der Schnellste. Also Liedberg nimmt den da ein paar Meter auch ab.
Ja, wie hat es Liedberg? 23, 24 und Knoche 32?
Ja, Knoche hat natürlich noch den Nachteil, dass er sich noch drehen muss. Liedberg kommt natürlich schon im Tempo. Hm. Ist aber ein gutes Tor, weil Lakenmacher die Vorarbeit da sehr gut macht. Danach hat Kastrop eine Chance, wo Schuhn den dann rauskratzt. Aber von Nürnberg kommt recht wenig.
Ja.
Damit geht es eigentlich auch schon in die Halbzeit. Also viel mehr passiert nicht. Und es geht eigentlich so weiter. Darmstadt dominiert dieses Spiel eigentlich. Nürnberg hat kaum Aktionen nach vorne und eine haben sie dann in der 61. Minute. Und da blitzt es dann wieder auf, was wir gegen Schalke schon meinten. Das ist ein Doppelpass. Jeltsch ist dann außen, warum auch immer. Und spielt dann über Sefcik, der spielt zu Justwahn, der zurück zu Sefcik. Und der mit einem wunderschönen Schlenzer aus 24 Metern und der passt genau in den Knick. Wieder schön 6-7 Pässe mit 1-2 Kontakten gespielt, einmal übers ganze Feld. So ein Abschluss, Top-Tor.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, so einfach kann Fußball sein, weil es unglaublich einfach aussieht und es nur Doppelpässe sind. Aber die so durchzuspielen, wie das Nürnberg macht, finde ich echt gut. Und dass Sefcik dann natürlich den Ball auch so trifft, wie er ihn dann trifft, ist dann natürlich auch einfach, es passt gerade zu Nürnberg, aber man sieht, dass bei Nürnberg noch nicht alles zusammenläuft und alles noch nicht gut funktioniert, kann es auch gar nicht, weil man auch viele junge Spieler dazu bekommen hat viele Spieler, die auch einfach von anderen Vereinen dazukamen. Aber man erkennt so langsam eine kleine Handschrift und ich finde den Fußball, den Miro Klose spielen lässt, sehr interessant anzugucken, weil es immer wieder diese kleinen Momente gibt und ich hoffe einfach, dass man das vielleicht mal 90 Minuten sehen kann, denn das wäre einfach ja super schön. Eine kleine Statistik noch zum Spiel an sich, was auch einfach nochmal das zurücknimmt oder was wiedergibt, was wir schon gesagt haben, dass Darmstadt einfach viel, viel, viel zu viel liegen gelassen hat. 19 zu 5 Torschüsse oder Schüsse für Darmstadt und daraus dann 7 zu 4 Torschüsse. Ja, das ist dann auch einfach irgendwie zu wenig und der verkorkste Start von den Lilien geht halt so weiter.
Ja, ich habe dich, glaube ich, einmal gerade, hab dir einmal reingeredet, weil ich dachte, du bist hängen geblieben wegen Internet. Mhm. Genau, also zu Nürnberg, es funktioniert noch lange nicht alles. Also manchmal verliert man dann doch die Kontrolle und hat noch Probleme im Aufbau und so, aber es blitzt halt wirklich immer mal wieder was auf. Und was halt wichtig ist, dass sie halt irgendwie Punkte holen im Moment. Also sie haben ja jetzt gegen Schalke dann gewonnen. Wie ist erstmal egal, Hauptsache du holst Punkte. Wenn du damit drei Niederlagen aus drei Spielen direkt unten drin stehst, hast du gleich ganz anderen Druck. So kannst du erstmal ein bisschen ruhiger arbeiten. Und ja, Darmstadt hast du auch erwähnt, da muss halt ein Sieg rauskommen. Sonst, also ein Punkt ist hier zu wenig.
Ja, stimme ich zu. Und dann, damit hätten wir dieses Spiel auch wieder durch. Und damit kommen wir zum letzten Spiel.
Ja, das war Fortuna auswärts bei Ulm. Vorher Kovnatski-Rückkehr, Leihe mit Kaufoption. Ich würde ja sagen, dieser Werder-Stint war ja eines der größten Missverständnisse seit langem. Ja. Hat nie eine Chance bekommen, auch in Phasen, als es bei Werder wirklich schlecht lief vorne. Und ja, da braucht er nicht bleiben.
Nee, ich denke mal, Werder plant auch nicht mit ihm, sondern sie wollen ihn wahrscheinlich einfach nur ja, loswerden, deswegen auch mit Kaufoption oder wenigstens ins Schaufenster stellen, dass andere Zweitligisten oder auch höherklassige Vereine ihn sehen. Kovnatski startet aber ganz gut rein, spielt auch direkt von Anfang an, hat zwei sehr, sehr gute Chancen direkt zu Anfang, wo Ortak aber die Endstation ist. Und ja, Düsseldorf hat die Kontrolle des Spiels bis fast
zur Halbzeit. Aber wie ist ja die Frage? Weil am Anfang steht Düsseldorf schon sehr tief und Ulm hat 60% Ballbesitz. Fand ich schon eine gewöhnungsbedürftige Ausrichtung für Düsseldorf. Dass man da, also ich glaube, das war Plan, dass man Ulm das Spiel machen lässt.
Ja.
Aber irgendwie, ja, nee, ich möchte Düsseldorf gerne aktiv sehen, weil sie die Spieler dafür auch einfach haben.
Das ist wie Hamburg. Das ist immer nervig, wenn man so einen Verein 90 Minuten in der Defensivbewegung sieht.
Genau, weil das sind der Spieler, den du prinzipiell gerne zuguckst, wenn sie vorne ins Kombinieren kommen.
Genau.
Und wenn die dann hinten einfach Drecksarbeit machen, so, das finde ich dann immer nicht so toll.
Ja, vor allem, wenn sie dann Defensivarbeit machen müssen, die sie nicht können, obwohl Ioha ja mittlerweile Linksverteidiger ist. In der 41. Minute tritt er aber, strumpft da kurz mal gegen den Kopf. Dafür gibt es dann auch nachvollziehbar den Elfmeter. Ich habe mir aufgeschrieben, Ioha tötet Vogelnest. Ich weiß nicht, das eigentlich. Das ist eine schöne Umschreibung. Wie Hege den dann reinmacht in den Elfmeter. Genauso, diesen Elfmeter sollte man den Jungen zeigen. Genauso muss den Elfmeter schießen.
Kastenmeier
nicht hier dreimal abstoppen im Anlauf, sondern richtig mit Zucht durch, in die Ecke reingeschoben. Da kann Kastenmeier überhaupt nichts machen. Genauso muss man Elfer schießen.
Er hat die Ecke, kommt trotzdem nicht ran. Das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass der Elfer gut war. Zweite Halbzeit beginnt damit, dass Zimmermann Klaus Longline schickt. Müsste ich jetzt bringen.
Du bist ein Mistmensch, wirklich.
Müsste ich jetzt bringen. Spitzer Winkel vorbei, was ist das für eine Notiz? Düsseldorf dann aber, Düsseldorf ist dann aktiver. Klaus hat dann noch einen Abschluss aus 17 Metern wieder ein spitzer Winkel, wo er den Doppelpfosten trifft, also linker Pfosten, rechter Pfosten. Oh, Glück für Ulm, würde ich mal sagen.
Glück für Ulm, was dann hinten raus dann doch verfliegt, denn es gibt nochmal Elfer für die Düsseldorfer. Und ich habe mir aufgeschrieben, ey, bitterer geht's eigentlich kaum. Also es gibt den Elfmeter, dieses Handspiel, das ist wirklich eher gestriffen. Also es ist ja keine komplette Richtungsänderung. Es ist halt aber laut Regel ein Handspiel. Dann hält Ortak den Ball und es ist ja nicht so, dass Pešinović den dann reinschießt, sondern er kriegt ihn dann einfach an den Schienbeinschoner nochmal geschossen von Ortak und dadurch geht er halt rein. Also genau so möchtest du kein Ausgleich kassieren.
So kommen übrigens auch, übrigens auch die 3,87 XG zustande. Also ich glaube 2,8 sind allein diese Aktion. Der Elfer und der Nachschuss, ich denke mal, da ist recht hoch. Und das 2-1 eine Minute später. Doppelpfosten. Ulm bricht ein nach Gegentor. Kenne ich irgendwo her.
Wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass Ulm das passiert. Das ist nämlich gegen Lautern schon mal passiert.
Das ist unser Move. Die sollen das lassen.
Ich möchte mir, guck mal, stell dir vor, wir spielen gegen Ulm. Da kriegen wir ein Gegentor, da machen wir direkt noch eins. Und dann auf der anderen Seite wieder oder auf der anderen Seite nochmal. Das ist ja, ein, weiß nicht, 8-7 oder so. Wo soll denn das hinführen?
Nee, dafür muss ja erstmal einer eins schießen. Und das macht Ulm.
Ja, stimmt.
Und dann sind wir eingebrochen und dann gewinnt Ulm. So würde ich sagen.
Also ein 2-0, ein doofes.
Vielleicht ein auch 4-0.
Unspektakuläres. Okay, man kann auch zweimal einbrechen.
Genau. Man kann auch 3 Tore fangen in 8 Minuten.
Ja. Bleiben wir bei Düsseldorf.
Das 2-1.
Das 2-1. Rossmann geht gut auf außen durch. Und wo ist die Ulmer Defensive? Denn es kann nicht sein, dass im Strafraum 3 Fortunen sind und nur 2 Ulmer. Und dann entscheidet sich, ich glaube, Stromp war es diesmal, für den falschen Fortun, den er decken muss. Und dadurch ist dann Danny Schmidt in der Mitte frei, macht sein erstes Profitor. Und Fortuna gewinnt nicht schön, aber muss ja auch nicht immer. Hauptsache 3 Punkte.
Ja, und damit, also das haben wir vorhin schon besprochen im Vorgespräch, steht Düsseldorf irgendwie auf Platz 2. So ganz aus dem Nichts irgendwie.
Fühlt so sich nicht so an.
Nee, also so richtig überzeugend war das alles noch nicht. Aber was wir bei Nürnberg auch schon gesagt haben, solange du die Punkte erstmal holst, fragt keiner und damit holst du dir Selbstvertrauen und dann wird das auch. Und damit sind sie da jetzt auf Platz 2. Ulm allerdings muss man jetzt auch mal kritisieren, weil man eigentlich immer ordentliche Spiele macht, am Ende aber immer irgendwie verliert. Das war jetzt gegen, vor allem auch zweimal eine Führung zu Hause verspielt hat. Gegen Lautern und Düsseldorf jetzt. Irgendwann musst du halt auch anfangen, die Punkte zu holen. Weil sonst, geht es dann halt schnell nach hinten los.
Eben, und man verkauft sich offensiv eigentlich auch ganz gut. Man hat die 11 meisten Torschüsse pro Spiel, kommt halt einfach super wenig Ertrag raus. Also 16 bei erwarteten Toren, wenn man das mal gegenrechnet, sollte eigentlich nicht so eine große Diskrepanz sein. Ist aber wahrscheinlich auch einfach dieses Problem, was man als Aufsteiger mitbringt, dass da doch dann irgendwo die individuelle Qualität fehlt oder flöten geht. Und so verliert Ulm eigentlich auch wieder ein ganz gutes Spiel, Fortuna nicht, und das war es dann auch eigentlich fast schon, außer dass wir zum Tippen kommen müssen.
Ja, 11. Spieltags und 11. Tor des Spieltags, stimmt, nicht vergessen. Ja. 11. Spieltags 4-4-2 im Tor Reichert, Abwehr Nikolaou, Bicacic und Ivanov.
Mensch, wirklich.
Musste einmal sein. Abwehr Itter, Strompf, Hübers und Mosonda. Im Mittelfeld Antwi Ajay, Ljubicic, Vanicek und Massimo Schipp. Was jedes Mal. Massimo heißt für mich einfach Schipp.
Massimo also, Schipp, ja, sehr schön.
Sturm Lemperle und Gangkamp. Tor des Spieltags Michael Sefcik. Günther als Honorable Mention auf jeden Fall mit drin. Ja.
Da wurde sich hier viel ausgetauscht, aber Sefcik trifft ja doch ein Stück besser, würde ich sagen. Kommen wir zum Tippen. Ein Tipp ist recht klar, denke ich.
Ja.
Deswegen kommen wir später zu. Kommen wir erstmal an Freitag an, Düsseldorf gegen Hannover.
Ist schwer zu tippen, ich sage aber ein 2-2.
Ich habe mal 1-1.
Ja, okay. Ist ja die gleiche Richtung. Regensburg führt, da sehe ich Fürth dann doch zu stark und es wird ein 2-0 Auswärtssieg.
1-3.
Ja, HSV gegen Münster, tückisches Spiel, aber HSV macht das 2-0.
Ich gehe mit der Tücke 1-1.
Oh, das wäre dann gar nicht mal so gut. Elversberg-Darmstadt, da sehe ich ein 1-1 irgendwie. Beide irgendwie auf Augenhöhe für mich.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass bei Darmstadt auch mit Corridor und Liedberg vielleicht auch der Knoten platzt. Ich glaube aber, dass wieder so ein tückisches Spiel, ich sage, Elversberg holt das mit 2-1. Mhm.
Dann haben wir Nürnberg-Magdeburg.
Kein schönes Spiel.
Da rieche ich viel Ballgeschiebe und ich sage auch wieder 1-1.
Ich sage 1-0.
Okay. Ja, dann ein Topspiel, Lautern gegen Hertha. Und ich muss
das
sagen,
das ist kein Ballgeschiebe, das ist nur Chaos.
Ja, genau. 3-2 für Lautern, weil Hertha ist für mich überhaupt nicht sattelfest. Und ich glaube, dass Lautern dann zu Hause, da macht Ache auch wieder 2 und dann geht das 3-2 aus.
Ich sag 2-1.
Mhm. Wir sind uns sehr einig. Paderborn-Ulm 3-1.
Sticht. Okay.
Erstmal Schalke-Köln, da sage ich ein 1-2.
Ich sag ein 2-2.
Okay.
Ach, viele und Unentschieden, ey. Ja, egal. Ja, da muss ich jetzt mit leben. Ja, und Braunschweig begrüßt den KSC. Ich gehe mit dem Human 0-2. Ich in der Hoffnung, dass wir einen neuen Innenverteidiger haben.
Haben wir nicht. Ich sage, es gibt ja nicht mal ein Gerücht. Ich sage ein stabiles 0-3. Das Problem bei Karlsruhe ist halt auch, dass die halt auch gut genug sind, dir an einem guten Tag auch so 3 einzuschenken. Da musst du gar nicht mal schlecht spielen für.
Ja.
Und wenn du schlecht spielst, dann könnte das auch noch höher werden.
Hat man ja gesehen. Am vergangenen Samstagabend. Das Einzige, was mich jetzt positiv stimmt, das ist mal wieder ein Spiel, was medial keinen Arsch juckt.
Ja, das ist gut.
Also wir hatten Schalke Samstagabend, wir hatten Köln Samstagabend, wir hatten Frankfurt im DFB-Pokal Einzelspiel. Und jetzt sind wir schön wieder in so einer Sonntagskonferenz, wo eh kaum einer drauf guckt und komm, schieb weg. Ja. Fällt auch nicht auf, wenn wir drei Dinge kassieren.
Ja, muss ich auch sagen. Es ist schon sehr peinlich im Moment. Also ich schäme mich hier schon wirklich. Auch wenn ich hier Leuten, das ist auch übrigens ein Grund, warum ich meine, dass wir international noch nicht erfolgreich sind. Nicht, dass wir einfach auch bodenlos spielen. Unser Namen kann auch keiner aussprechen. Immer wenn ich hier Freunden von Eintracht schwierig. Erzähle, die kriegen das nicht mal im Ansatz buchstabiert oder betont. Ja, ausgesprochen, das ist das Wort.
Ja, ich habe mich heute mit einem unterhalten, der meinte, dass das... Ich paraphrasiere, das ist nicht meine Sprache. Aber das wird ja ein ganz, ganz entspanntes Spiel, weil es ist ja Karlsruhe gegen Braunschweig.
Jo.
Jo, und damit würde ich sagen, war's das für heute. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Einfach die 3 Punkte und dann auf den Stern klicken und im besten Fall natürlich für diesen wunderschönen Spruch gerade 5 Sterne da lassen. Geht auch weniger, würde ich aber nicht machen, kommt nicht gut an.
Ja, dann verliert euer Verein halt auch, ne? Das ist halt bewiesen. Das stimmt.
Das ist nachweislich. Nur deswegen ist Kiel letztes Jahr aufgestiegen.
Richtig.
Weil die ganzen Kieler 5 Sterne da gelassen haben. Sonst Kicktipp. Oh, ey, Tippkick ist was anderes. Kicktipp. Runde ist in der Infobox verlinkt und das war's auch eigentlich.
Jo, dann haken wir diesen Spieltag ganz schnell ab und bald ist auch wieder Länderspielpause, ist auch gut. Also damit verabschiede ich mich. Durchatmen und bis dann, ciao.
Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.